SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolph einen schönen Dienstagabend. Laut Wehrbericht ist die Mängelliste der Truppe weiterhin lang. Wir berichten und kommentieren. Das SWR 2 Tagesgespräch mit Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Bauern und Grüne in Südwesten setzen sich zum Gespräch wieder einträchtig an den Tisch. Das sind einige unserer Themen hier bis 6:30. 2 Jahre ist die Zeitenwende-Rede her, in der Bundeskanzler Scholz angesichts der Bedrohung durch Russland ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr ankündigte. Was für eine Stange Geld möchte man da denken angesichts der bis dahin systematisch kaputtgesparten Truppe? Wer sich heute den Bericht der Wehrbeauftragten des Bundes angehört hat, der musste sich allerdings fragen, ob es Zeitenwende-Rede und Sondervermögen auch wirklich gegeben hat. Denn die Bundeswehr bleibt eine einzige Baustelle, wie Oliver Neuroth aus Berlin berichtet.
Wenn Eva Högel vom Alltag der Soldatinnen und Soldaten spricht, klingt das zum Teil wie eine Zeitreise in die 1990er Jahre. Von Digitalisierung kaum eine Spur.
Die Akten werden von A nach B geschickt und kommen manchmal auch nicht an. Wir haben keine elektronische Arbeitszeiterfassung. PDFs werden ausgedruckt und von A nach B gefaxt.
Die Digitalisierung sei bei der Bundeswehr noch nicht im Jahr 2024 angekommen, sagt die Wehrbeauftragte. Und für sie ist klar, das muss sich schnellstens ändern. Sowieso, die Infrastruktur ist an vielen Stellen veraltet. Eva Högel schreibt in ihrem Bericht von Kasernen mit maroden Stuben, verschimmelten Duschen und verstopften Toiletten. Sie nennt diesen Zustand beschämend.
Es dauert zu lange, neu zu bauen und zu sanieren. Es gibt zu komplizierte Verfahren und zu wenig Personal. Wir haben immer noch einen Investitionsbedarf von 50 Milliarden Euro. Und es geht um rund 7.000 Bauvorhaben, Unterkünfte, Truppenküchen, Sportanlagen, Munitionslager, Waffenkammer.
Bei den Waffenkammern gibt es ein weiteres Problem. Sie sind oft leer. Ebenfalls ein Dauerbrenner, wie Eva Högel sagt. Der Bundeswehr mangelt es an Material, vom Großgerät bis hin zu Ersatzteilen. Das Problem ist eher größer als kleiner geworden, auch dadurch, dass die Bundeswehr die Ukraine mit Ausrüstung beliefert.
Wenn Sie in einem Panzerbataillon sind, wo gerade die Leoparden abgegeben wurden in die Ukraine, oder wenn Sie bei der Artillerie sind und die Panzerhaubitze ist nicht mehr da, dann schmerzt das, weil das dann auch die eigene Einsatzbereitschaft natürlich reduziert.
Einsatzbereit sind bei der Bundeswehr immer weniger Männer und Frauen. Die Truppe schrumpft und altert, so bringt es Eva Högel auf den Punkt. Soldatinnen und Soldaten sind im Schnitt fast 34 Jahre alt. 20.000 Stellen sind nicht besetzt. Die Wehrbeauftragte lobt, dass die Bundeswehr mit einer Taskforce neues Personal sucht, mahnt aber an, dass dieser Prozess bisher nicht in Gang kommt. Die Abbrecherquote bei der Bundeswehr liegt bei gut 20%, deutlich zu hoch, sagt Högel. Sie fordert, dass die Bundeswehr ein attraktiverer Arbeitgeber wird. Das verlangt auch die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Hasselmann.
Wir werden uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir Frauen und Männer ermutigen, in dieser Parlamentsarmee ihren Dienst zu tun. Dazu ist jetzt eine Debatte entstanden, die zu führen sein wird, über die Frage, wie kann das gelingen?
In die Debatte über eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht wollen weder die Wehrbeauftragte noch die Fraktionschefin der Grünen einsteigen. Auch nicht FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Für ihn ist klar, die Bundeswehr braucht genügend Geld und klare Strukturen.
Das ist einerseits eine Frage der Priorisierung auch im Haushalt, aber zum Zweiten auch eine Frage der Administration und der Geschwindigkeit.
Immerhin, der Jahresbericht der Wehrbeauftragten kommt zum Schluss, dass es Fortschritte gibt bei der Bundeswehr. Doch sie seien nur punktuell an der Oberfläche. Nötig seien Veränderungen in der Substanz.
Oliver Neuroth berichtete. Substanzielle Verbesserungen fordert also die Wehrbeauftragte. Und trotz angestoßener Reform kommt nichts in Gang. Und das, während von allen Seiten die Verteidigungsbereitschaft angemahnt wird und manch ein Experte mit einem russischen Angriff auf NATO-Gebiet schon in wenigen Jahren rechnet. Stattdessen wird eifrig über die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. Das kommentiert Uli Haug.
Das größte Problem der Bundeswehr bleibt, sie muss auf Vordermann gebracht werden. Denn sie altert und schrumpft, es gibt 20.000 unbesetzte Stellen, eine Abbrecherquote von mehr als 20% und zu wenig Frauen. Aber mit immer noch über 181.000 Soldatinnen und Soldaten hat die Armee weitaus dringendere Probleme als die Wiedereinführung der Wehr oder gar einer Dienstpflicht. Denn die Truppe hat immer noch zu wenig Panzer, zu wenig Ersatzteile, zu wenig Munition. In den Kasernen sind die Klos verstopft und die Duschen verschimmelt. Der Investitionsstau liegt allein bei der Infrastruktur bei 50 Milliarden Euro. Zudem ist vom schuldenfinanzierten 100 Milliarden Sondervermögen bei der Truppe noch kaum was angekommen. Sie habe immer noch von allem zu wenig, klagt die Wehrbeauftragte. Die Bundeswehr sei nicht voll einsatzbereit. Das NATO-2%-Ziel erreicht Deutschland nur durch Trickserei. Und wenn 2028 das Sondervermögen ausgegeben ist, klafft ein zig Milliarden Loch im Verteidigungshaushalt, das bisher keiner stopfen will. Dieses grundlegende Problem muss erstmal gelöst werden. Die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht bräuchte dagegen Grundgesetzänderungen, würde weitere Milliarden kosten und Jahre dauern. Wenn wir nur 10% der Männer eines Jahrgangs einziehen, bräuchten wir jedes Jahr für 40.000 Rekruten Unterkünfte, Uniformen, Stiefel, Helme, Schutzwesten, Gewehre, Ausbilder und. Vieles wurde seit Aussetzung der Wehrpflicht 2011 zurückgebaut. Es war eine Sparmaßnahme, sagt ein altgedienter General, der damals dabei war. Vielleicht sollte man den Laden Bundeswehr erstmal auf Vordermann bringen und so attraktiver machen. Anstatt eine monatelange Nebelkerzendebatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht zu führen. Und sich nicht um die wirklich wichtigen Aufgaben für die Truppe zu kümmern.
Uli Haug kommentierte: Während die Politik über den Zustand der Truppe spricht und darüber streitet, ob die Ukraine Taurus-Marschflugkörper mit großer Reichweite bekommen soll, scheint die russische Übermacht zu schwinden. Bewaffnete Gruppen sollen auf russisches Gebiet vorgedrungen sein. Außerdem hätten ukrainische Drohnen Ziele tief in Russland angegriffen. Russland meldet zudem den Absturz eines Militärtransportflugzeugs. Wie immer sind all diese Nachrichten kaum zu überprüfen. Unser Korrespondent Frank Eichmann berichtet.
In mehreren Wellen ist Russland heute von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Die Behörden nannten 8 betroffene Regionen, darunter auch das Moskauer Gebiet. Das russische Verteidigungsministerium meldete bereits am Morgen 25 abgeschossene Drohnen sowie mindestens 9 abgefangene Raketen. Später sollen weitere Drohnen zerstört worden sein. Dennoch getroffen offenbar ein Öldepot in Ayol über 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Nach einem weiteren Einschlag in eine Ölraffinerie bei Nizhny Novgorod brach dort ein Feuer aus, und das fast 800 Kilometer nordöstlich der Grenze. Präsidentensprecher Dmitri Peskow: Unser Militär tut alles Notwendige, das Luftverteidigungssystem arbeitet. Diese terroristischen Aktivitäten sind natürlich ein weiterer Versuch des Kiewer Regimes, zivile Ziele anzugreifen. Unser Militär ist in Bereitschaft, die militärische Spezialoperation geht weiter. Also der vor gut 2 Jahren begonnene Krieg gegen den Nachbarstaat Ukraine. Aus dem Grenzgebiet meldete der russische Inlandsgeheimdienst FSB von der Ukraine aus gestartete Angriffe in den Gebieten Belgorod und Kursk. 100 Menschen seien von der russischen Armee bei Gefechten getötet worden, ihre gepanzerten Fahrzeuge wurden zerstört. Vyacheslav Gladkov, Gouverneur von Belgorod, versuchte per Telegram beruhigende Worte zu finden. Heute ist ein ziemlich schwieriger Tag für das Gebiet Belgorod, der Bezirk Belgorod selbst, der Kreis Schebekino, der Bezirk Barisowo, der Kreis Krajvoron. Sie wurden von ukrainischen Streitkräften angegriffen, die sich allerdings eine handfeste Abfuhr einholten von unseren Streitkräften, dem Grenzschutz, dem FSB und der Nationalgarde. Die Situation ist unter Kontrolle der Behörden. Kurze Zeit später wurde ein weiterer Drohneneinschlag gemeldet, das Gebäude der Regionalverwaltung Belgorod beschädigt und 4 Menschen verletzt. Den Tag über herrschte Unklarheit über Details der Angriffe von ukrainischem auf russisches Gebiet. Anders als von Gouverneur Gladkov erklärt, reklamierten Verbände von russischen Staatsbürgern die Angriffe für sich. Sie würden von ukrainischem Gebiet aus operieren. Darunter die sogenannte Legion Freiheit für Russland, das sibirische Bataillon und das russische Freiwilligenkorps, das bereits an ähnlichen Angriffen im vergangenen Jahr beteiligt war. Alle sind in Russland als Terrororganisationen eingestuft. Die sogenannte Legionfreiheit für Russland erklärte als Ziel, unser Land Zentimeter für Zentimeter zurückzuerobern und das Volk frei wählen zu lassen, und gab per Telegram die Besetzung des Grenzdorfes Tjotkino im Gebiet Kursk bekannt. Die russische Armee habe sich zurückgezogen, auch schwere Waffen zurückgelassen. Dagegen erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau, die Angriffe auf russisches Gebiet am Morgen unter anderem mit Artillerie und Raketen abgewehrt zu haben. Veröffentlichte Videos sollen die Vernichtung von Kampftechnik zeigen. Am Nachmittag untersagten die Behörden des Gebietes Kursk die Veröffentlichung aller Fotos und Videos, die militärische Infrastruktur, die Verlegung von Einheiten und Einschlagorte von Drohnen und Granaten zeigen. Schulen in der Stadt Kursk, so meldete es die Nachrichtenagentur TASS, stellten wegen der Angriffe vorerst auf Online-Unterricht um. Auch wenn die konkrete Lage vor Ort derzeit unklar ist, lässt sich zumindest der Zeitpunkt der massiven Angriffe erklären. Ab Freitag wird in Russland gewählt. Der alte Präsident lässt sich im Amt bestätigen. Auch ein Mandat für die Fortsetzung der sogenannten speziellen Militäroperation des Krieges gegen die Ukraine.
Der Bericht von Frank Eichmann. Auch der Krieg Israels gegen die Hamas dauert an. Vor dem Überfall der Terrororganisation auf Israel am 7. Oktober versorgten tagtäglich hunderte Lastwagen die Menschen in Gaza. Inzwischen kommt kaum noch irgendwas hinein in den zerbombten Streifen. Die USA und andere haben damit begonnen, Paletten mit Lebensmitteln aus der Luft abzuwerfen. Dabei soll es vergangene Woche zu einem Unglück mit 5 Toten gekommen sein, als sich ein Fallschirm nicht öffnete und die Hilfslieferung ungebremst auf ein Haus fiel und das Dach durchschlug. Die USA haben die Verantwortung dafür zurückgewiesen. Die Abwürfe sind ohnehin nur eine Notlösung, ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Versorgung per Lastwagen war nach einer Massenpanik bei der Verteilung weitgehend eingestellt worden. Hoffnung setzen Helfer jetzt in die Versorgung über den Seeweg. Von Zypern aus hat sich ein Schiff auf den Weg gemacht. Der Bericht von Pia Masurczak.
Erleichterter Applaus, als es endlich losgeht und die Open Arms den Kai im Hafen von Larnaca verlässt. Das Video teilt die US-amerikanische Hilfsorganisation World Central Kitchen auf X, früher Twitter. Im Schlepptau hat das Schiff eine Plattform mit Hilfsgütern. 200 Tonnen Lebensmittel, Wasser und Medikamente sollen so nach Gaza transportiert werden, verspricht ein Mitarbeiter von World Central Kitchen. Hinter mir die Open Arms, das World Central Kitchen Schiff mit 200 Tonnen Hilfsgütern für die Menschen von Gaza. Heute ist ein historischer Moment. Das Schiff wird die Küste von Gaza in den nächsten Tagen erreichen. Auch der zyprische Präsident Christodoulidis und sein Außenminister äußerten sich zum Auslaufen der Open Arms. Eine Reise der Hoffnung und Humanität habe begonnen, schrieben beide auf X. Das Ganze soll ein Test für den geplanten Hilfskorridor sein. Das hat der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt. Am Vormittag umriss von der Leyen im Europäischen Parlament die Pläne der EU. Der Seekorridor kann entscheidend dazu beitragen, dass mehr Hilfe für die bedürftigen Menschen im nördlichen Gazastreifen ankommt. Die USA werden nun daran arbeiten, einen schwimmenden Hafen zum Entladen großer Schiffe einzurichten. Bis dieser fertig ist, werden wir mit kleineren Schiffen arbeiten. Die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Partner werden die Ladung mitfinanzieren. Zypern wird die Abfahrt im Hafen von Larnaca verwalten. Und wir, die EU, werden unsere logistische Unterstützung vor Ort verstärken. Ein EU-Koordinationsteam ist bereits in Zypern. Und wir werden die europäischen Hilfsgüter durch diesen Korridor finanzieren. Die Fahrt übers offene Meer mit der Plattform ist allerdings riskant. Zum Schutz vor dem Seegang zieht die Open Arms die Plattform eng neben sich her. Der Sprecher des zyprischen Außenministeriums gibt sich bei einer Pressekonferenz am Mittag dann auch betont vorsichtig. Wir müssen geduldig sein, bis das Schiff angekommen ist. Dann werden wir weitersehen. Die Hoffnung bei den beteiligten Hilfsorganisationen im Hafen von Larnaca ist dennoch groß. Im Hafen, so World Central Kitchen, warteten bereits weitere Hilfsgüter auf den Transport nach Gaza. Wir hoffen, dass dies das erste von vielen Booten sein wird, die mit Hilfsgütern nach Gaza fahren. Denn wir wissen, dass wir so viele Wege wie möglich brauchen, um Hilfe nach Gaza zu bringen. Wie schnell der angekündigte Hilfskorridor tatsächlich öffnen könnte und wie viele der dringend benötigten Hilfsgüter auf diese Weise transportiert werden können, dazu gibt es von Seiten der EU und der zyprischen Regierung allerdings noch keine Angaben.
Pia Masurczak berichtete. Sie hören SWR 2 aktuell um 18.20 Uhr. Die AfD wehrt sich vor Gericht gegen die Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall. In der Berufungsverhandlung am Oberverwaltungsgericht Münster geht es um die Frage, darf der Verfassungsschutz die Partei beobachten oder nicht? 2 Verhandlungstage sind dafür angesetzt. Die Frage, ob die Partei verboten werden soll, spielt hier keine Rolle. Während der Prozess in Münster läuft, wurde bekannt, dass für die Bundestagsfraktion der AfD mehr Personen aus dem rechtsextremen Spektrum arbeiten als bislang bekannt. Darunter Neonazis, Identitäre und Vordenker der neuen Rechten. Der Bayerische Rundfunk hatte Einsicht in Mitarbeiterlisten. Julia Bartel berichtet über die Reaktionen.
In einem Pressestatement zweifelt die AfD-Spitze die Unabhängigkeit der Verfassungsschutzämter an und wirft dem BR vor, Teil einer Kampagne zu sein. Die Chefin der Grünen Bundestagsfraktion, Britta Hasselmann, nannte die Ergebnisse der BR-Recherche alarmierend. Es müsse Schluss sein mit der Bagatellisierung und Verharmlosung der AfD. Auch Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD, betonte, das Thema, so wörtlich, kann nicht spurlos vorübergehen. Er wünscht sich, dass sich das Bundestagspräsidium mit den Erkenntnissen befasst. Das sehen auch 2 der Vizepräsidentinnen des Bundestags, Yvonne Magmas von der CDU und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, so. Sie äußerten sich übereinstimmend, das Präsidium müsse aktiv werden. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr sprach sich für eine öffentliche Diskussion aus, darüber, wer mit Steuergeld finanziert wird. Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordert verschärfte Regeln bei der Beschäftigung von Abgeordneten und Fraktionsmitarbeitenden. Diese müsse aber der Bundestag selbst beschließen.
Die Deutsche Klimatagung findet alle 3 Jahre statt und vereint 3 Tage lang Forscherinnen und Forscher aus praktisch allen deutschen Instituten, die sich mit Wetter und Klima beschäftigen. Diesmal soll es bei dem Treffen in Potsdam auch darum gehen, welche Rolle künstliche Intelligenz spielen kann, um die Klimaforschung weiterzuentwickeln. Einer der Konferenzteilnehmer ist Dr. Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und er ist unser Gesprächspartner im SWR2-Tagesgespräch. Herr Hoffmann, welche Impulse sollen von dieser Tagung ausgehen?
Es geht im Kern darum, in verschiedenen Sitzungen, zum einen natürlich, wie ist der Klimawandel historisch bereits fortgeschritten und was ist so langfristig zu erwarten. Des Weiteren geht es in gewissen Schwerpunkten auch um Wetterextreme, um die Zuordnung von Wetterextremen mithilfe von Klimamodellen, dass man sagen kann, okay, wie wahrscheinlich sind bestimmte Wetterextreme, Hitzewellen, durch den Klimawandel bereits geworden. Und dann gibt es natürlich auch andere Themen, die ein bisschen die Breite abdecken, also die auch gesellschaftliche Relevanz haben, wie Gesundheit, Biodiversität und letztendlich auch künstliche Intelligenz spielt natürlich heutzutage eine wichtige Rolle. Also gibt es neue Methoden, um Daten noch besser zu verstehen, um vielleicht auch Klimamodelle auch besser zu analysieren.
Über die Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz lassen Sie uns vielleicht gleich nochmal reden. Zunächst nochmal, inwieweit erwarten Sie denn, dass die Vorschläge, die da bei dem Treffen gemacht werden, auch in politische Entscheidungen mit einfließen?
Ja, zum einen ist jetzt die Deutsche Klimatagung jetzt nicht eine sehr große, sondern eher so eine recht überschaubare mit etwa 100 Teilnehmern in Potsdam. Und damals werden schon die Kernthemen angerissen und es werden auch daraus sich irgendwelche Sachen ergeben, die natürlich auch politische Relevanz haben. Und ein Punkt ist natürlich, dass wir uns mitten im Klimawandel befinden und die letzten Jahre, beziehungsweise auch aktuell, wir ja die 1,5-Grad-Marke bereits einmal überschritten haben. Und das ist natürlich ein zusätzliches Warnzeichen, auch was an die Politik übertragen werden muss.
An Warnungen mangelt es ja sicherlich nicht. Gerade erst hat ja auch die Europäische Umweltagentur in ihrem ersten Bericht darauf hingewiesen, dass Europa schlecht vorbereitet sei auf die Folgen des Klimawandels. Wie sieht das speziell denn für Deutschland aus?
Ja, dieser Punkt, dass sich quasi Kontinente stärker erwärmen im Vergleich zum globalen Durchschnitt, das ist bekannt. Und dass bestimmte Wetterextreme noch an Stärke und Intensität und Beständigkeit zulegen können, als man es bisher angenommen hat. Und das ist wirklich ein Punkt, der quasi auch bezogen auf die Anpassung ein wichtiger Faktor ist. Und da sind wir quasi noch nicht gut vorbereitet auf die Extreme, die uns in Zukunft dann erwarten werden. Zum einen die lang andauernden Dürreperioden, aber auch die recht schadensintensiven Überschwemmung.
An Mahnungen und auch an Warnungen aus der Forschung in Sachen Klimawandel mangelt es ja wirklich nicht. Aber warum ist der Weg, da nun wirklich auch politische Schritte einzuleiten, oft so lang und zäh?
Naja, im Prinzip sind ja die Ziele gesetzt, die wir uns vorgenommen haben, aber tatsächlich fehlen so ein bisschen die Umsetzung. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, was man der Politik mit auf den Weg geben kann, quasi die Einführung des Klimageldes als wichtiger Impuls, dass gewisse Klimaschutzmaßnahmen sich lohnen, dass man quasi auch diese Kosten, die auf jeden Bürger zukommen, dass man die sozial abfedert. Und letztendlich schafft das natürlich auch gewisse Anreize. Anreize hin zu mehr Klimaschutz, zu nachhaltigeren Wirtschaften und zu nachhaltigen Leben allgemein.
Sie haben ja schon angesprochen, dass künstliche Intelligenz auch thematisiert wird bei dem Treffen. Wo kann die denn Ihnen konkret helfen?
Ja, wir haben jetzt ja mit relativ vielen umfangreichen Daten zu tun. Und künstliche Intelligenz kann uns dabei helfen, quasi die wesentlichen Informationen aus den Daten besser herauszuholen. Also im Prinzip auch ein bisschen Komplexität herauszunehmen an vielen Informationen, die uns ja zum einen Beobachtungsdaten und Klimamodellsimulationen in einer Vielfalt bereitstellen. Aber künstliche Intelligenz kann uns da einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die relevanten Informationen aus den Daten auch wirklich herauszuholen.
Wie stehen wir denn eigentlich in der Klimafolgenforschung da im internationalen Vergleich? Sind wir eher so vorne weg oder ziehen uns andere davon?
Naja, wir stehen schon relativ gut da. Nichtsdestotrotz ist es ja ein internationaler Wettbewerb. Und auch gerade bei uns in unserem Institut, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, also wir haben da schon eine relativ gute Sichtbarkeit weltweit. Und deshalb ist es quasi auch das, weiterhin zu transportieren, sowohl was die nationale Ebene anbelangt, als auch die internationale. Also wir müssen versuchen, auch überall präsent zu sein, sowohl genau bei diesen Tagungen auf nationaler Ebene, als auch bei den großen Klimakonferenzen weltweit.
Sagt Dr. Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im SWR2-Tagesgespräch. Das Klima zwischen Landwirten und Grünen im Südwesten war zuletzt besonders schlecht. Viele Bauern haben sich an den Protesten beteiligt, bei denen es statt um Agrarkürzungen sehr schnell auch um pauschale Kritik an der Politik der Ampel ging. So aufgeheizt war die Stimmung, dass die Grünen am Aschermittwoch ihre Veranstaltung in Biberach wegen der Proteste absagen mussten. Jetzt sind beide Seiten wieder zum zivilen Austausch zurückgekehrt. Auf Initiative der Grünen haben sie in Stuttgart miteinander diskutiert. Christian Susanka.
Es ist eine kleine gelbe Sanduhr und sie läuft für jeden gleich lang. Das erklärt der landwirtschaftliche Sprecher der Grünen Martin Hahn, übrigens selbst Landwirt, gleich zu Beginn der Veranstaltung. 3 Minuten Redezeit für jeden, das ermögliche eben auch, dass am Ende tatsächlich jeder sprechen dürfe.
Wir haben das gut vorbereitet, alle wissen Bescheid. Ich muss hier sehr hart agieren, ja, dass wir den Zeitslot einhalten. Wir haben diese 2,5 Stunden. Und ich will nicht, dass die Erste das dominieren und die Letzte muss das Wort abschneiden. Deswegen bin ich der Böse, der auf ihrer Seite sitzen wird, weil sie werden alle hier sprechen, wo der Kollege Schwarz jetzt noch sitzt.
Über 20 Landwirte machen Gebrauch davon und die Probleme, die sie vorbringen, sind tatsächlich äußerst unterschiedlich. Da ist zum Beispiel Biolandwirt Hans-Ulrich Braun, der mit seinem Freilandhühnerbetrieb bei Rottenburg unterwegs ist und nicht versteht, weswegen er eine Baugenehmigung braucht für einen mobilen Hühnerstall.
Ein Hühnermobil, eine Baugenehmigung zu beantragen, das ist für mich vollkommen unverständlich. Das Hühnermobil, das zieht alle 2 Wochen weiter, das zieht auf unserer kleinstrukturierten Landwirtschaft, auf unsere parzellierte Fläche, rund ums Dorf. Und deswegen soll ich für jede Fläche im Landkreis Tübingen eine Baugenehmigung beantragen. Das gab mir nicht in den Kopf. Nein.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der sich am Rande eines anderen Termins kurz in das Treffen einklingt, versichert, dass die Grünen ihren Einfluss auch in der EU geltend machen werden. Der Chef der Grünen-Fraktion, Andreas Schwarz, sagt, jetzt gelte es umzusetzen.
Wir haben ja Vertreter der Europäischen Kommission und auch Vertreter des Bundeslandwirtschaftsministeriums heute eingeladen. Meine Agrarpolitiker sind auch sehr, sehr gut vernetzt. Richtung Brüssel, Richtung Berlin, Richtung Bonn. Und hier im Land haben wir beim Biodiversitätsstärkungsgesetz gezeigt, dass wir Umweltschutz auf der einen Seite, Landwirtschaft auf der anderen Seite zusammenbringen können.
Am Ende der Veranstaltung räumt der landwirtschaftliche Sprecher der Grünen, Martin Hahn, ein, nicht alle Probleme seien neu und bisher unbekannt. Man wisse noch nicht, wann und welche Folgeveranstaltung es zu dem heutigen Treffen geben werde. Aber er gibt das Versprechen, die gesammelten Punkte zu sortieren und weiterzugeben. Zum Schluss gibt es für dieses Mal noch ein Erinnerungsfoto vor dem Landtag und eine Flasche regionalen Streuobstzidre. Und die Bitte, halten Sie uns auf dem Laufenden, auch dann, wenn es gute Nachrichten gibt.